Ja, okay, wir fangen gleich mal an. Ja, schönen guten Tag, schönen guten Tag und schönen guten Morgen, schönen guten Abend. Ich hoffe, ihr seid alle gut drauf, es geht euch gut, so wie uns beiden auch. Wir haben gerade hier den falschen Knopf gedrückt, deswegen geht es schon lustig los, aber wir lassen es einfach drin. Ja, wir wollen uns aus dem Trainingscamp erzählen, wir zurückmelden nach einer kleinen Pause. Wir hatten ein bisschen was zu tun, es wurde ein bisschen was von uns abverlangt. Wir haben es ganz gut hingekriegt und wir sind jetzt wieder frohen Mutes, wieder voll durchzustarten. Mit ein paar Einschränkungen, aber ich denke mal, das wird auch alles irgendwann kein Problem mehr sein. Mehr dazu komme ich gleich noch drauf. Ja, das Format TZ Podcast ist jetzt in Nummer 9 damit gestartet. Ich glaube, der 8 oder 9, ich bin schlecht vorbereitet. Ich glaube, es ist der 8. Wenn nicht, könnt ihr mich schlagen. Sagen wir mal, es ist der 8. Und dieser Podcast wird jetzt mal eingeleitet von meiner Kollegin Franziska. Franziska, Physiotherapeutin bei uns. Unter anderem und ist auch mit im Trainerteam vorhanden oder beziehungsweise vertreten. Und ja, die wird jetzt ein paar Sachen dazu sagen zu dem Konzept, was wir jetzt machen. Und dann übergebe ich mal.
Sehr gut. Also wir haben ein paar Fragen zusammengesammelt, die häufig hier im TZS gestellt werden. Und die wollen wir jetzt einmal in dem Podcast durchgehen. Die fangen an über die jetzige Situation, wie das alles abläuft, bis hin zu Ernährungsfragen. Und da wollen wir nicht lange drum herum reden.
Und gleich loslegen, ne?
Und gleich loslegen.
Ja, ihr habt schon kurz festgestellt, Franzi hat gerade gesprochen mit ihrer charmanten Stimme. Und zwar, das Konzept heißt, Franzi fragt. Und Franzi wird mich in unregelmäßigen Abständen der Tage mal so ein bisschen fragen, welche Frage so in den letzten fast 10 Jahren Studioalltag an mich gestellt worden, an mein Trainerteam gestellt worden. Ich habe die ganzen Fragen mal zusammengeschrieben. Und ja, es wird jetzt jedem Podcast ein kleiner Themenblock entstehen. Es gibt mal ein paar wissenschaftliche Antworten, ein paar schmunzelnde Antworten, ein paar amüsante Fragen, es gibt auch mal nervige Fragen oder es gibt auch mal Fragen, die immer wiederkehren, es gibt auch mal richtig sinnvolle Fragen und es gibt auch mal Fragen, wo man sich darüber nachdenkt, Mensch, als Kinder, wie kann das jetzt fragen, aber es ist halt auch berechtigt, deswegen ist er hier, um was zu fragen und dann wollen wir einfach mal auf so ein paar Punkte eingehen. Franzi, was hast du denn dir rausgesucht aus dem Portfolio, den wir so zusammengetragen haben, aus knapp 10 Jahren Studioalltag?
Genau, wir fangen erstmal mit was Aktuellem an, nämlich, wie geht's dir denn eigentlich zurzeit beruflich? Wie hast du auf die ganze Situation reagiert? Wie wird's angenommen und geht's denn jetzt weiter irgendwie?
Wie es weitergeht wahrscheinlich, ne?
Ja.
Ja, das ist eine Frage, die relativ oft gekommen ist, beziehungsweise jetzt auch noch immer wieder von den Mitgliedern kommt. Also ich muss ehrlich sagen, die erste Zeit war relativ hart, beziehungsweise war komplett unrealistisch, wo der Shutdown war und wo die Studios zu waren, war es eine relativ unwirkliche Situation, dass du vor deinem Laden gestanden hast, den du mal gebaut hast und wo plötzlich nichts mehr ging, nichts mehr durftest oder relativ komplett alles auf Null runtergefahren wurde. Und so nach 4, 5, 6, 7 Wochen ist man in so einen lethargischen Zustand verfallen, wo man gedacht hat, naja, wir wollen einfach nur hoffen, dass alle dabei bleiben und so. Man hat einfach ein schlechtes und ein gutes Gefühl gehabt, aber eigentlich hat das gute Gefühl manchmal überwogen, wenn man an die Mitglieder gedacht hat, wie solidarisch die waren und wie gut die letztendlich reagiert haben auf die Situation. Und weil die es auch bis zum Schluss so gemacht haben, habe ich eigentlich das Ding ganz gut überlebt bis jetzt. Die Zukunft, wo es hingeht, ist für uns Studios komplett ungewiss. Seit 2 Tagen ist eine Studie draußen, wo die Rezession letztendlich dargelegt wurde, wo doch in den Studios ein Umsatzrückgang zu verzeichnen war von knapp 40%. Das heißt also, dass 40% in einem Studio im Schnitt jetzt letztendlich Umsatzeinbußen waren. Das kann ich nur sagen, das ist im TZS Gott sei Dank nicht so. Da ist der Umsatzverlust wesentlich geringer, was auch ich mir auch zu Herzen genommen habe und habe dann auch voll durchgeladen und habe einfach überlegt, wie kriegst du das Ganze jetzt relativ frühzeitig zurück, indem du den Leuten, wenn die hier wieder anfangen, eine gute Studioatmosphäre bieten kannst. Da habe ich jetzt, morgen gibt es noch ein Gerät, habe ich wirklich 17 Geräte gekauft und 17 Geräte ins Studio integriert. Somit haben wir eine Geräteauswahl inklusive Cardio-Bereich von knapp 150 Trainingsstationen. Und das ist im Vergleich zu Beginn, wo wir mal angefangen haben, von 42 Stationen schon relativ gut, finde ich. Aber das ging auch nur mit der Loyalität und der Unterstützung der Mitglieder. Und da habe ich alles auf eine Karte gesetzt und habe quasi Investitionen gemacht, die man normalerweise hier betriebswirtschaftlich über ein Jahr hätte machen sollen. Die habe ich jetzt in 2 Monaten durchgeladen und habe einfach mal probiert, alles auf eine Karte zu setzen. Und ich denke mal, es ist gut angekommen. Und die Leute haben auch schon wieder Vertrauen hier, sehen, wie die Abläufe sind. Wir haben überall Fenster, wir haben einen schönen Außenbereich. Wir haben eine gute Luftanlage, wir haben viel Hygiene und wir haben eigentlich an alles gedacht. Mitarbeiter machen sehr gut mit, reinigen die Geräte, so wie sie den Auflagen letztendlich, wie es den Auflagen entspricht. Die Leute gehen auch komplett gut miteinander um, achten auch auf die, Dinge, die hier letztendlich ausgeschrieben wurden. Wir haben so ein paar studiospezifische Maßnahmen ins Leben gerufen, die letztendlich den Bedingungen frönen, und die Mitglieder gehen super mit der Sache um. Und ich muss echt sagen, wer hier Angst hat, zum Sport zu gehen, dem sei die Angst genommen. Und findest du auch, oder? Das ist doch so. Ne? Also, dass die Leute wirklich gut mit der Sache umgehen und auch ein sehr gutes Gefühl haben. Das ist das, was so auf mich wirkt und wie ich das Ganze sehe. Ja, also wir haben wieder angefangen. Wir haben ein eigenes Konzept dadurch entwickelt, dass wir Geräte gesperrt haben, aber haben auch Geräte zusammengelegt und können aber die gesperrten Geräte trotzdem weiterhin benutzen, wenn die Abstände zu den anderen Geräten, wenn da im Moment keiner drauf ist, wenn die gegeben sind, dann ist das alles kein Problem. Also wir haben ein eigenes Konzept entwickelt, ein Hygienekonzept, was wirklich super funktioniert und gut klappt, dass wir die 2 Meter Abstände halten. Und ja, ich bin ganz guter Dinge, dass das weitergeht und gut letztendlich weiter passiert. Wie sich Fitness letztendlich weiterentwickelt, wie sich die Studios entwickeln, das steht in den Sternen. Viele machen Online-Training oder viele setzen weiterhin auf Online-Training. Ich bin halt ein Freund davon, von Studio-Atmosphäre, dass die Leute ins Studio kommen, abschalten vom Alltag und nicht zu Hause weiterhin ihr Training durchziehen. Finde ich auch als Alternative zwar ganz gut, aber Studio muss jetzt wieder sein, finde ich. Und als Studiogänger oder als Trainierender, als Sportler ist es bei mir auch so, dass man einfach das Studio braucht für seine Routine. Das ist meine persönliche Meinung und denke mal, dass einige da auch mit zugehören zu der Meinung, dass das einem schon ein bisschen besser ist, als ständig bei sich zu Hause im Wohnzimmer seine Tische und Bänke da zur Seite zu räumen und dann ein paar Burpees zu machen und ein paar Liegestütze, sondern das Studio hat schon ein bisschen was für sich. Ja, trotz alledem ist alles ganz gut verlaufen und wir hoffen weiter.
Ja. Jetzt sind ja viele lange zu Hause geblieben, 2,5 Monate, haben teilweise keinen Sport mehr gemacht oder wirklich, wie du gesagt hast, Homeworkouts gemacht. Wie sollte man denn jetzt nach dieser langen Trainingspause wieder starten? Und ist es effektiv gewesen, diese Homeworkouts zu machen oder die immer noch zu machen?
Was ich jetzt darüber denke,
ja, über die Situation. Was hältst du davon?
Ja, also ein Homework ist besser als kein Homeworkout, das ist schon mal richtig. Also wie ich das sehe, ist es für mich, wenn ich dieses Resümee sehe, ich mache ja auch schon lange Sport und auch lange auch alleine Sport, individuell für mich, ich brauche auch keinen Trainingspartner und so und gehe auch oftmals raus und trainiere draußen, was ja letztendlich so ähnlich ist wie so ein Homeworkout, weil ich ja früher 10 Jahre im Keller trainiert habe, schwerer trainiert habe und viel auch. Ist es für mich immer so eine Routine gewesen und ich kannte es damals nicht anders. Ich habe damals auch zu Hause angefangen, Sport zu machen im Keller, habe mir Sachen zusammengeschweißt, Sachen zusammengebaut und habe wirklich 10, 12 Jahre lang unter dem Schlafzimmer von meinen Eltern da die Hanteln geschwungen. Es hat immer Ping gemacht und meine Mutter regelmäßig runtergekommen ist am Wochenende um 10:30, wenn ich da am Samstag unter der Bank gelegen habe und es mir wieder ein Gewicht runtergefallen, hat sie mich dann im Nachtbett richtig Wolle genommen, dass ich da im Keller da rumboke, aber so war das nun mal. Und von daher ist es eigentlich für mich so nichts Neues, aber die Allgemeinheit, denke ich mal, hat schon dran zu kämpfen, weil bestimmte Faktoren einfach nicht da sind, wie Fremdmotivation durch andere im Studio, Studioatmosphäre, Musik, immer mal wieder andere Leute. Deswegen ist letztendlich das Studio da schon, finde ich, von meiner Person her, da schon ein bisschen mehr angebracht. Und diese Homeworkouts dienen letztendlich dazu, dass man vom Kopf her, vom Modus dabei geblieben ist. Letztendlich könnte man auch effektiv trainieren. Aber wenn man dann sieht, mit Wasserflaschen oder mit Gummibändern, wenn einer regelmäßig mit schweren Hanteln arbeitet und trainiert und auch wirklich Gewicht bewegt und zieht und drückt in jegliche Himmelsrichtung, dann sind diese Workouts letztendlich nicht die Erfüllung, körperlich und auch nicht geistig. Deswegen ist es für mich diese Homeworkouts gut gewesen, dass man mal wieder einen Bezug kriegt zum Sport, mal wieder durchregeneriert, anders durchregeneriert für die leistungsorientierten Sportler, die letztendlich gar nicht so die Möglichkeit dann hatten, in der Zeit härter zu trainieren, einfach mal durchzuregenerieren und einfach auch mal so ein bisschen zu erkennen, wie wichtig so ein Studio eigentlich für jemanden geworden ist. Ne? Dass man quasi jetzt das Studio auch vermisst und dadurch einfach mal das Studio noch mehr wertschätzt. Also für mich ist es mehr so eine Situation gewesen, dass man im Modus in irgendeiner Form bleibt, dass man selber vielleicht merkt, okay, ich kann jetzt die Leistung ganz nicht so bringen oder habe jetzt ein bisschen Leistungseinbußen dadurch, nehme das in Kauf, aber bleib vom Kopf her im Modus. Denn wenn der Kopf im Modus bleibt, dann geht das Training im Studio relativ schnell wieder vonstatten, denke ich mal. Also,
Und wenn man jetzt so eine längere Pause hatte, wie sollte man denn jetzt wieder starten?
Nach der Trainingspause jetzt?
Ja.
Ja, das sind Fragen, die öfter kommen. Ja, ich würde wirklich zweimal die Woche erstmal leicht reingehen, den Körper komplett ansteuern. Das bedeutet, ich würde jedes Mal durchmischen zwischen Grundübungen, Isolationsübungen, mit dem Gewicht wirklich nicht so hoch gehen, keine hohe Intensität fahren, dass man denkt, oh, es geht ganz gut, weil das Wichtige ist, dass der Körper wieder auf diese neuen Bewegungsreize, neuen Bewegungsmuster quasi eingestellt wird und man den Tag danach eigentlich als Indikator sehen sollte oder die zwei Tage danach, wie es einem danach geht. Weil jeder ist individuell unterschiedlich. Es gibt Leute, die können 2,5 Monate Studioverzicht relativ gut kompensieren, weil sie auch ein gutes Homeworkout gemacht haben, sich weiterhin hochgradig limitierend belastet und haben auch überschwellig trainiert, indem sie halt nicht beim 8. Liegestütz aufgehört haben, sondern haben mal 30 Stück durchgezogen, auch alleine irgendwo auf der Parkbank einfach mal gebissen. Diejenigen sind natürlich körperlich und auch physiologisch oder psychologisch noch gut im Modus geblieben. Die können sich natürlich weiterhin noch auch im Studio wieder gut belasten. Aber man sollte einfach mal ein richtig knackiges Training machen und sollte mal sehen, wie die Tage danach auf einen wirken. Wenn man beispielsweise am ersten Montag jetzt wieder hingegangen ist nach 12 Wochen und hat gut angesteuert und kann die nächsten 2 Tage nicht laufen, dann hat man natürlich ein Problem. Das ist auch so eine kleine Studiogeschichte. Als die Studios aufgemacht haben, also an dem Montag war jemand beim Sport, der hat einen handwerklichen Beruf und der hat so durchgezogen, wo ich ihm gesagt habe, bleib mal ein bisschen locker. Und er wollte, ich sage, gut, dann sollst du die Erfahrung mal machen. Und der hat am nächsten Tag um 8:45 bei seinem Chef angerufen und hat sich von der Baustelle quasi von seiner Frau abholen lassen und hat sich bis Mittwochabend krankgeschrieben lassen, weil er einfach überhaupt gar nicht mehr gehen konnte. Der Muskelkater hat ihn so zerfetzt und so hergekriegt. Ja gut, er hat eine eigene Erfahrung dadurch gemacht und der wird das so nie wieder machen nach so einer langen Trainingspause. Das ist halt ein schönes Beispiel gewesen für so eine individuelle Überschätzung. Ne? Also da war der Trainingsreiz zu überschwellig. Und manchmal ganz gut, dass man mal so eine Erfahrung macht. Also man sollte mal die Regeneration beachten. Kann man danach gut schlafen? Wie fühlt man sich 2 Tage später noch komplett kaputt? Und wenn das nicht der Fall ist, dann hat man das gut überstanden, diese 3 Monate, und kann dann auch wieder relativ gut einsteigen. Es ist also immer so relativ schwierig, so eine Pauschallösung zu sagen, sondern ich würde erstmal langsam reingehen mit 50-60%, die Bewegung erstmal wieder smooth durchgehen, dass man die Sehnen und Bänder wieder ein bisschen vorbereitet und dann langsam wieder reingehen. Und ganz wichtig, einen Tag Cardio oder mindestens 2 Tage noch Cardio die Woche zu machen, um die Durchblutung zu verbessern und dadurch eine bessere Regeneration zu haben.
Jetzt hast du es ja schon so ein bisschen angeschnitten zu einer allgemeineren Frage. Wie oft in der Woche sollte man denn trainieren? Manche machen es 3-mal, manche machen es 5-mal, manche wollen jeden Tag. Wie oft sollte man das machen?
Ja, also das ist auch immer wieder zielführend. Das sind auch wieder Fragen, die regelmäßig kommen. Und ich gucke immer, was habt ihr vor? Was ist das Trainingsziel? Wir sprechen jetzt nur von Naturalathleten oder von Naturalsportlern, sage ich mal, die wirklich nicht unterstützen in irgendeiner Form mit Super-Supplements, sage ich mal, so wie ich das einfach mal so lapidar in den Raum schmeiße, sondern habe ich das Ziel, auch auf die Bühne zu gehen, habe ich das Ziel, nicht auf die Bühne zu gehen, habe ich das Ziel, in irgendeiner Sportart mich zu verbessern, habe ich das Ziel, einfach eine Rehabilitation zu machen, weil ich vorher eine Verletzung hatte, das ist erstmal ganz entscheidend und da muss ich halt gucken, welche Art von Training ich brauche für mein jeweiliges Ziel. So, und wenn man das jetzt so pauschal sagen sollte, ist eigentlich für jemanden, den Otto-Normal-Sportler, ein 2-maliges Training in der Woche plus 1-mal Cardio relativ ausreichend. Der bewegt halt alle Muskeln durch, alle Sehnen durch, alle Bänder durch, bewegt den Knochenapparat durch, alle passiven und aktiven Strukturen, bleibt dadurch sozusagen im Modus und wird dadurch nicht Unmengen Muskulatur aufbauen, sondern wird letztendlich abnehmen. Das wird auf jeden Fall passieren, wenn er sich dementsprechend mit der Ernährung so ein bisschen drauf ansetzt und viele fragen dann immer, ja, wie viel Pause und so weiter soll ich machen? Das ist immer individuell nach den jeweiligen Trainingstagen, wie ich mich fühle. Es kann manchmal sein, dass man direkt danach so durchregeneriert ist und überhaupt noch gar nicht spürt und einfach einen guten Drive hat, nochmal hinzugehen, dann geht man halt nochmal zum Sport. Ich würde das gar nicht so stark, so ganz stark so einzugrenzen, nicht so stark differenzieren. Gucken, was hat man für ein Trainingsziel? Macht man zweimal die Woche intensives Ganzkörpertraining, wo man schon überschwellig und hart rangeht, dann braucht man auf jeden Fall 2-3 Tage Pause zwischen. Die Pausentage halt aktiv gestellt, ein bisschen spazieren gehen, Fahrrad fahren, joggen. Das ist so die Situation. Bin ich in einem Split drin, zum Beispiel Push-Pull-Beine, so wie es heutzutage so schön heißt. Also einen Tag machen wir Druck in die Bewegung, am zweiten Tag ziehen, dann am dritten Tag Beine, danach wiederholt sich das. Dann kommt es immer so ein bisschen, wie gesagt, darauf an, wie fühle ich mich 1-2 Tage nach dem Sport. Und wenn ich mich richtig kaputt und müde fühle, bin ich nicht richtig durchregeneriert. Wenn ich mich relativ gut fühle, dann gehe ich halt wieder hin. Also es gibt also keine Pauschallösung. Das ist das, was ich damit halt sagen möchte. Ne? Es gibt einfach nicht diese pauschale Antwort, wie oft soll ich zum Training gehen, wie lange soll ich Pause machen oder so. Das kommt halt jeden Tag im Studio, diese Frage, oder ganz oft kommt die Frage. Und ich sage dann immer, das ist ein ganz individuelles Erscheinungsbild. Es kommt immer auf die Person an. Und dann spricht die Person mit mir und sagt, das und das ist mein Ziel. Ich möchte beispielsweise im Handball stärker werden. Ich möchte im Fußball stärker werden. Dann hat derjenige ja auch seine Sportart und macht die Sportart ja auch schon in der Woche. Die braucht ja auch Regeneration. Dann muss man das Krafttraining halt darauf anpassen. Oder ist jemand Läufer oder Schwimmer oder so. Ist einmal nur ein Pumper oder ein Bodybuilder oder so weiter. Da muss man das individuell. Deswegen kann man einfach diese allgemeine Frage so gar nicht so beantworten. Das ist einfach so nicht möglich.
Alles klar.
Finde ich.
Ja. So, eine nächste häufig gestellte Frage ist, was muss ich machen, wenn ich abnehmen will? Muss ich meine Kohlenhydrate verringern oder muss ich auf andere Nährstoffe achten?
Ja, das sind nochmal wieder so Fragen, wo die Leute direkt danach eine Antwort haben müssen. Auch da gibt es keine pauschale Antwort. Sondern wenn man zum Beispiel in einer Gewichtsreduktion ist, sollte man erstmal erkennen, Eiweiß, Kohlenhydrate, Fette sind energieliefernde Nährstoffe, die alle den Körper letztendlich aufbauen, nur unterschiedliche Strukturen aufbauen. Eiweiß ist letztendlich wichtig für den Zellaufbau, muskulärer Aufbau, Bänder, Sehnenaufbau, Kollagen. Alles wird quasi durch Eiweiß aktiv, was im aktiven Stoffwechsel letztendlich stattfindet, benötigt. Kohlenhydrate sind unterstützend und Energieträger. Eigentlich Energieträger Nummer 1 mit Fett zusammen. Fett sind Langzeitenergieträger und haben aber auch andere Eigenschaften. Also wenn jemand Muskelaufbau zum Beispiel betreiben will, dann braucht er auch eine große Anzahl von Fetten, weil Fette wichtig sind für als Cholesterinlieferant. Und wenn jemand Muskelaufbau aktiv betreiben möchte, dann braucht er auch stabile und vergrößerte Zellwände. Und wenn jemand wenig Omega-6 zum Beispiel oder Omega-9 oder sowas zuführt, oder relativ wenig hochwertige Fette zuführt, dann hat er in dem Punkt einfach ein Problem. Deswegen ist dieses Fettfreie immer so ein bisschen schwierig, um das jetzt mal allgemein zu sagen. Also wenn jemand Muskulatur aufbauen möchte, braucht er halt auch einen Aufbau, nicht nur letztendlich der Muskeln selber, sondern auch der Zellwände. Die Zellen sind ja überall drin, auch in der Muskulatur überall. Und die Zellwände sind letztendlich wichtig, werden letztendlich auch gespeist durch das Cholesterin. Und habe ich da zu wenig Fett, habe ich halt ein Problem. Führe ich halt Fett und Kohlenhydrate gleichzeitig zu, habe ich durch die Kohlenhydrate, wenn es noch minderwertige Kohlenhydrate sind, habe ich halt einen hohen Insulinausstoß. Und dieser Insulinausstoß wirkt letztendlich als Transportmatrix für die Fette. Und somit habe ich eine schlechte Lipolyse, eine schlechte Fettverwertung, weil quasi das Fett, was parallel jetzt mit der Nahrung zugeführt wird, in die Zelle reingeschossen wird schon. Also Nutella zum Beispiel und Snickers ist ein super Beispiel dafür, für einen Kohlenhydrat-Fettlieferant. Und das ist quasi die ungünstigste Lage für jemanden, der abnehmen will. Also ich würde dann pauschal jetzt sagen, nie fettige Sachen mit süßen Sachen zu kombinieren, sondern die Sachen schon so ein bisschen zu trennen. Entweder habe ich jetzt einen Tag, wo ich die Kohlenhydrate höher fahre, dann fahre ich die Fette runter, und an den Tagen, wo ich quasi fettige esse, schiebe ich die Kohlenhydrate runter. Und ganz entscheidend ist, dass das Gehirn am Tag ungefähr 100 bis 150 Gramm Kohlenhydrate braucht zur Verwertung. Und die sollten auf jeden Fall immer gegeben sein, auch wenn jemand abnehmen will. Also ich würde immer sagen, so zwischen 100 und 150 Gramm ist Minimum beim Mann, bei einer Frau ungefähr 100. Die sollten auf jeden Fall drin sein, 100 Gramm Kohlenhydrate sind relativ schnell erreicht. Das Problem ist einfach, dass in der Abnehmphase zu wenig Eiweiß gegessen wird. Also ich würde dann mit den Kohlenhydraten, mit den Fetten ein bisschen runtergehen, das Eiweiß erhöhen. Und so muss man halt individuell so ein bisschen spielen. Wieder die Quintessenz der Frage, Ich kann es so nicht direkt beantworten. Es kommt auf die Person an, die mir gegenüber sitzt. Es gibt in dem Bereich auch nicht so diese pauschalisierende Antwort, du musst das essen und das zu erreichen, sondern es kommt immer auf die Person an, was macht sie für Sport, was macht sie für einen Beruf. Und das ist halt immer relativ schwierig, da den Leuten das so zu erklären, aber manche verstehen das eigentlich ganz gut, dass das schon ein bisschen individueller ist. Das war eben nur so ein kleiner Exkurs mal, was mit Fetten und Kohlenhydraten und so, können wir nochmal drauf eingehen, so ein Podcast nochmal direkt, dann müssen wir uns dann mit dem ganzen Podcast mal auseinandersetzen, wie Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße verstoffwechselt werden und wie man es am besten macht.
Ja. Okay, alles klar. Zur nächsten Frage. Warum verkaufen wir in unserem Fitnessstudio eigentlich keine Nahrungsergänzungsmittel?
Das ist eine gute Frage. Ist bei vielen Leuten auch, kommt eigentlich relativ gut oder ganz gut an. Also weil ich selber eigentlich kein Fan von Nahrungsergänzungsmitteln bin, bis zu einem bestimmten Grad. Also wir werden auch nochmal einen eigenen Podcast machen darüber, weil so eine Frage oftmals kommt, weil ich hier viele Veganer habe oder Vegetarier habe. Und die wollen Muskelaufbau machen, gerade Frauen, oder wollen Muskeltraining machen. Und ist immer manchmal so eine Situation, ist nicht ganz so einfach, ohne Supplemente, wenn man wirklich hart ans Gas gehen will, da was zu erreichen. Ich spreche nicht von Steroiden oder von Medikamenten, sondern ich rede wirklich von Nahrungsergänzungsmitteln. Komme ich gleich nochmal so ein bisschen drauf. Warum die da in diesen Bereichen als angemessen gelten und warum ich die da auch nicht verteufle. Generell möchte ich dazu sagen, dass ich so ein bisschen gegen diese Mentalität bin der Nahrungsergänzungsmittel, dass ich jetzt glaube, dass ich erstmal einen Shake trinken muss und dann werde ich breiter oder werde ich kräftiger, stärker oder schneller oder was weiß ich was oder nehme besser ab. Diese Psychologie sollte sich erstmal komplett im Sande verlaufen, weil das Entscheidende ist erstmal, worüber die Leute nachdenken müssen, ist ein angemessen überschwelliges Training zu tun. Das heißt, das Training ist letztendlich die Stellschraube Nummer 1, direkt gefolgt von der täglichen Ernährung und danach kommt das Supplementieren mit Nahrungsergänzungsmitteln. Also dieser Gedankengang, ich trinke jetzt erstmal einen Shake und das ist erstmal ganz wichtig, der ist weit hinten, das ist so, als wenn man laufen will, bevor man gehen kann. Also man sollte sich erstmal über das Training Gedanken machen, dass das Training überschwellig ist, reinhaut, einen gut schrottet bzw. gut fordert, dass man in die Superkompensation gehen kann, quasi in die Anpassung an neue Gegebenheiten, dass der Körper besser, schneller und leistungsfähiger wird. Und danach sollte man über die über die Nährstoffzufuhr, über Supplemente denken. Also die Leute trainieren einfach zu unterschwellig, zu wenig Biss und schieben sich mit zu viel Scheiße voll. Und das ist das Problem, was ich so ein bisschen sehe. Leute schwimmen auf, werden fett, ziehen Wasser, kommt oftmals von dieser überschwelligen Ernährung. Und wird auch noch durch Nahrungsergänzungsmittel letztendlich unterstützt, ohne dass sie letztendlich die Trainingsreize überhaupt dafür liefern, dass die Nahrungsergänzungsmittel da überhaupt ankommen. Ne, und das ist so ein bisschen die Mentalität. Und wenn jemand individuell, wenn ich sehe hier, der ist schon ein bisschen leistungsorientierter, der trainiert ganz gut, und wenn der mich dann fragt, Steffen, was kann ich mal machen, um das ein bisschen zu verbessern, gucke ich mal seine Ernährungssituation an. Und dann kann ich mal sagen, okay, du bist in der Situation vielleicht ein bisschen unterversorgt, da würde ich mal ein bisschen nachhelfen oder da würde ich mal ein bisschen supplementieren mit einem vernünftigen Whey oder mit einem vernünftigen Eiweiß oder mit einem vernünftigen Stickstoffpräparat in Form von Arginin oder Citrullin, um da einfach ein bisschen bessere Durchblutung zu erzielen. Das sind alles freie Ergänzungsmittel, die man überall kaufen kann. Das hat nichts mit roter Liste zu tun. Das sind einfach gesundheitserhaltende, gesundheitsfördernde Mittel, die es da gibt, die man gezielt einsetzen kann. Aber für die breite Masse bin ich da nicht so ein Fan von. Für die Leistungsleute auf jeden Fall. Die wissen, was sie tun. Aber das Problem ist, dass der Markt heutzutage so ausgenutzt wird durch Internet, durch Social Media, egal was. Und ich muss das im Studio nicht unbedingt unterstützen, sondern individuell so ein bisschen. So ist so meine Herangehensweise da eigentlich.
Okay. So, die nächste Frage lautet, was sind eigentlich EAAs und BCAAs?
Gut, das ist eine lustige Frage. Also Brain-Chained Amino Acids, das sind die BCAAs. Das ist, glaube ich, Mitte der 90er, schlag mich tot, mal rausgekommen. Das sind drei essentielle Aminosäuren. Diese drei essentiellen Aminosäuren können direkt im Muskel verstoffwechselt werden und haben damals als Muskelschutz gegolten. Und unter anderem ist zu diesen drei Aminosäuren die Aminosäure Leucin. Leucin ist letztendlich die Aminosäure, die entscheidend ist für die Proteolyse bzw. für den Eiweißstoffwechsel. Und dieses Leucin ist letztendlich der Anreger für Muskelaufbau. So kann man das sagen. Das ist so der Schalter, der dem Körper letztendlich unter anderem letztendlich die Möglichkeit dort gibt, Muskulatur aufzubauen in Form von dieser Eiweißverstoffwechselung, was man auch Proteolyse nennt. Und die ERAs, das sind die Essentials. Das ist zwar ein Begriff, der mit 3 Buchstaben nur gilt, aber das sind die 8 essentiellen Aminosäuren, die in diesen Präparaten enthalten sind. Und der Unterschied zwischen BCAAs und diesen ERAs sind einfach die Anzahl der Aminosäuren. Das heißt, die BCAAs haben 3 Aminosäuren inne und die ERAs, das ist ein relativ neues Produkt, schmeckt scheußlich. Das sind 8 essentielle Aminosäuren, die der Körper nicht selber synthetisieren kann bzw. selber herstellen kann. Und die Frage ist, wann nehme ich was oder ist das so berechtigt? Jetzt kommt wieder der Punkt, dass Leute sich die ERAs reinschieben. Das kommt mir öfter so beim Sport auch vor oder wenn man in anderen Studios mal trainiert und mit Leuten spricht und so weiter. Ja, heute erstmal Pre-Workout-Shake, erstmal ein paar ERAs gezündet und so. Das ist heutzutage halt leider in, aber die wissen manchmal gar nicht, was sie da überhaupt machen. Denn wenn der Tag vorher relativ eiweißarm war oder kohlenhydratlastig war, dann nützt es auch nichts, beispielsweise mit BCAAs dieses letztendlich zu kompensieren bzw. zu verbessern, weil einfach die Eiweißunterversorgung durch eine mangelhafte Ernährung da war. Wenn ich mir am Tag 2 Pizzen reinziehe und eine Calzone und gehe abends zum Sport und haue mir eine halbe Stunde vorm Sport die BCAAs rein, dann habe ich vom Aminosäurepool immer noch zu wenig Eiweiß in meinem Organismus, der letztendlich über das Training akquiriert werden kann, damit ich Muskulatur dadurch aufbaue. Oder halt Zellgewebe in Form von Sehnen- und Bandgewebe, egal das, was ich brauche, um stärker zu werden. Dann können diese BCAAs, weil es halt wie gesagt nur 3 Aminosäuren sind, nicht viel ausrichten. Selbst das Leucin, was jetzt dem Körper durch die BCAAs zugeführt wird, die können jetzt dem Körper letztendlich keinen Gefallen tun, weil es ist ja nicht genug Eiweiß da. Die BCAAs sind nur dann sinnvoll, wenn auch am Tag vorher die Ernährung relativ eiweißreich war und der Aminosäurepool relativ weit oben ist und relativ viel Eiweiß im Verdauungstrakt schon drin ist, was fertig ist oder was aufgespalten ist beziehungsweise schon ready ist, in die Zelle gepumpt zu werden durch verschiedene Mechanismen. Und dann kann man sozusagen diese BCAAs nutzen, um diesen Muskel zu schützen, um diesen Muskel letztendlich nicht zu verbrennen im Training. Denn wenn viele Leute Kohlenhydratarm essen und schon relativ trocken sind, ein hartes Krafttraining machen, dann laufen die Gefahr, ihre Muskulatur zu verstoffwechseln. Und deswegen werden laut Theorie diese BCAAs gegeben, um den Muskel zu schützen, weil diese BCAAs haben die Eigenschaft, direkt im Muskel verbrennt zu werden. Als energieliefernder Stoff, das ist einfach diese Anordnung dieser Aminosäure. Und wenn ich dann vorher noch genug Eiweiß drin habe, dann passt das. Also wenn ich relativ kohlenhydratarm mich gerade ernähre, weil ich abnehme, habe die Eiweiße hochgeschraubt und nehmen wir dann BCAA, dann ist das okay. Besser wäre das Ganze über ERAs zu machen, weil ERAs letztendlich mehr Aminosäuren innehaben und damit die Aminosäurebilanz besser ist und dadurch der Körper eine bessere Möglichkeit hat, dadurch Bausteine herzustellen. Und dann oftmals zu dieser Situation kommt immer noch die Frage, was ist ein Whey-Protein? Dieses Whey-Protein ist letztendlich so, das ist letztendlich die Proteinquelle der ersten Wahl, wenn es jetzt um einen Shake geht, vor dem Training, nach dem Training, weil dieses Whey-Protein alle essentiellen Aminosäuren inne hat und auch andere auch noch. Und auch die nicht essentiellen, über 20 Stück sind das insgesamt. Und aus diesen Aminosäuren baut letztendlich der Körper seine Zellstruktur auf. Und je reichhaltiger die Anordnung von Aminosäuren, umso abwechslungsreicher die ist, umso mehr hat der Körper die Möglichkeit, aus diesen Aminosäuren letztendlich Muskulatur oder aktive Bausubstanz herzustellen. Ja. Also, wie gesagt, die Reihenfolge ist ein Whey-Protein, dann kommen die ERAs und zum Schluss kommen die BCAAs. Von der Wertigkeit, so wie ich das halt sehe. Und aber der Sache, wie gesagt, wieder ganz wichtig, das Training muss stimmen. Wenn ich nicht richtig trainiere, wenn ich nicht hart genug trainiere, kommen die ERAs, BCAAs und das wäre ja auch nicht vernünftig an. Ich muss einen richtigen Reiz setzen und das Gesamternährungsbild muss passen, damit diese Supplemente auch vernünftig wirken. Mache ich am Tag nur Shitloading und schiebe mir nur kohlenhydratreichen Dreck rein, dann können auch Supplemente, Ergänzungsmittel nichts tun, sondern werden das Gegenteilige erreichen, wenn das Training demnach auch noch unterschwellig und laridar ist. Ne? Ja. Ja, kommt immer wieder, aber das sind so Fragen, die... Ja. kann man so dann beantworten.
Alles klar. Ja. Okay, jetzt kommt für diesen Podcast die letzte Frage und die lautet: Was hältst du von Booster?
Trainingsbooster.
Ja.
Ja, das sind auch ganz tolle Fragen, die öfter mal wieder kommen. Aber wenn man heutzutage sieht, muss man doch sich immer verinnerlichen, dass die Welt immer, ja, immer schneller wird, immer schwieriger wird und es wird immer anstrengender. Die Leute werden immer kaputter, Depressionen steigen an, Leute werden immer müder, werden immer überforderter. Es ist natürlich ein Markt mit diesen aufputschenden Mitteln, jetzt natürlich Leute anzukitzeln. Das ist der Kick, damit kannst du zum Sport gehen. Das bringt dich wieder nach oben nach einem stressigen Arbeitstag. Also es gibt ja diese Hardcore-Booster, die haben halt auch Stimulantien inne, die es frei auf dem Markt auch gibt. Gibt aber verbotene Booster, die hier in Deutschland gar nicht zugelassen sind, in anderen Ländern schon, weil sie halt so heftige Inhaltsstoffe haben. Das Problem ist, was ich an diesen Boostern sehe, ist, dass sich irgendwann eine gewisse Abhängigkeit davon einstellt. Das heißt, wenn ein Mensch von einem Arbeitstag kommt und vor jedem Training diesen Booster braucht, dann wird er irgendwann diesen Booster irgendwann resistent gegenüber sein. Er wird immer mehr boostern müssen, weil der Körper sich quasi auf die Situation einstellt, damit er genug Punch hat fürs Training. Und wenn man sich mit diesen Hardcore-Boostern quasi richtig zuballert und ein richtiges Kribbeln schon spürt und einfach merkt, der kommt gerade im Blut an und ich merke schon, nerval ist ein Kribbeln im Gesicht und ich werde hibbelig und muss jetzt einfach trainieren, das bewirken viele von diesen Hardcore-Boostern, dann habe ich auch ein Problem mit der Regeneration. Das heißt, ich komme, wenn ich abends trainiere und mir einen Booster vorher reinschiebe, relativ spät zur Ruhe, weil der einfach noch nach dem Training nachwirkt. Und was passiert, wenn man nicht richtig schlafen kann, ist die Regeneration schlecht, weil Schlaf ist der Regenerationsfaktor Nummer 1. Ne? Dann schüttet der Körper letztendlich Wachstumshormone aus und der Trainingsreiz, der gesetzt wurde, kann eigentlich im Schlaf letztendlich erst richtig wirken und der Körper baut quasi im Schlaf auf. Und wenn der Schlaf schlecht ist, wenn man immer wieder wach wird, weil die Stimulanzien ihn einfach oben halten, weil sie einfach von den Botenstoffen im Kopf, das Noradrenalin, das Dopamin, die spielen gerade verrückt, die Situation im Kopf, dann hat man Probleme mit der Regeneration und dann kommt man in so eine Negativspirale. Deswegen sind diese Booster relativ schwierig zu sehen, wenn man die immer wieder nimmt, dass man irgendwann so eine Art Abhängigkeit davon erfährt, dass man ohne Booster gar nicht mehr klarkommt und dass die Regeneration dadurch einfach stark leidet, weil man einfach zu wenig Schlaf kriegt und zu wenig abschalten kann. Und was wieder schlecht für den Muskelaufbau ist, beziehungsweise für die Leistungsfähigkeit des Sportlers. Das ist so der Punkt. Mein Booster ist, wenn ich das sehe, ist einfach zu McDonald's zu fahren, McDrive zu machen und sich einfach eine Tasse Kaffee zu holen. Einen kleinen Kaffee mit ein bisschen Süßstoff meinetwegen rein. Oder man macht ein bisschen Glucose rein oder ein bisschen Zucker und hat dadurch ein bisschen Insulinausstoß, was ja auch für Muskelaufbau essentiell wichtig ist, als Transportmatrix für die Aminosäuren, die dann da reinschießen. Ist jetzt ein bisschen höhere Mathematik, aber das ist so der Booster, den ich Ihnen mal empfehlen würde. Einfach hat man früher auch so gemacht, einen Cappuccino getrunken oder einen Kaffee kurz vorher und dann war man auch angekickt, wenn man es braucht. Aber ich halte von diesen ganzen Hardcore-Geschichten mit ganz vielen Zusätzen oder Ingredients nicht viel, halte sie sehr bedenklich. Das ist meine persönliche Meinung dazu.
Vielen, vielen Dank.
Ja, gut. Dann hattest du jetzt nichts mehr auf deiner Agenda für heute, ne?
Nein, das waren alle Fragen für heute.
Genau, okay. Ja, hat ja ganz gut geklappt mit den Fragestellungen. Ich dachte, da waren jetzt noch einige bei, die noch ein bisschen wissenschaftlicher wurden, aber das kommt bestimmt auch noch. Tja, das zu Gym-Fragen, die, sag ich mal, 50 Fragen, die immer wieder kommen, das waren jetzt, glaube ich, wie viel hatten wir da jetzt
7. gehabt?
7 Stück. Das nächste Ding wird sich dann wieder mit 7 oder 8 Fragen beschäftigen, die so auf einen zukommen. Man merkt gleich, man kann bestimmte Dinge, die im Studio so als Trainer einem passieren oder die einem gefragt werden, gar nicht individuell so schnell beantworten oder man kann die gar nicht allgemein so direkt beantworten, weil es einfach immer nur eine individuelle Lösung gibt. Und wer individuelle Lösungen haben will, muss auch ein bisschen mehr Zeit mitbringen. Und das kann man alles hier im Studio auch machen, machen andere Studios wahrscheinlich auch. Wir können es zumindest hier und diejenigen, die dazu Lust haben, können sich hier melden unter www.tz-erzählen.de. Ein bisschen gucken, was wir hier machen, Kontakte aufnehmen mit uns. Wir sind bereit für neue Standarten. In diesem Sinne, Franzi, sagen wir tschüss.
Schönes Wochenende.
Schönes Wochenende. Adios.